SBS in deutscher Sprache.
Wir haben noch 15 Minuten hier für Sie eingeplant und diese 15 Minuten, die wollen wir nutzen für den Start einer neuen Serie. Wir haben sie genannt Leben im Schatten der Mauer. André, du hast dir diesen Titel quasi ausgedacht heute Nachmittag. Was steckt dahinter? Was dürfen wir da erwarten?
Naja, als ich hier ankam vor etwa jetzt 14 Tagen, da habe ich mit den Kollegen hier gesprochen und habe auch aus meinem Leben so natürlich ein bisschen erzählt, wie man das so macht. Und das fanden die beiden Schweizer Kollegen, fanden das sehr spannend. Und da haben wir kurz entschlossen uns darauf geeinigt, doch ein paar Geschichten so aus der DDR innerhalb eines in Form eines Gespräches oder mehrere Gespräche, jetzt sollen es 6 Gespräche sein, doch mal irgendwie aufzuarbeiten und das einfach ein paar Sachen zu erzählen, wie es war, wie die Mauer, die Stasi, die Familie etc., sowas, das könnte ja vielleicht doch ein oder andere Sachen interessant sein.
Auf jeden Fall, wir freuen uns sehr, dass du da für uns erzählst. Du hast schon gesagt, 6 Teile wird es geben. Die sind natürlich relativ chronologisch aufgebaut, von den Anfängen bis natürlich zur Zeit nach der Wende. Wir wollen heute natürlich mit den Anfängen beginnen. Ganz kurz vielleicht zu deinem eigenen Hintergrund. Kannst du uns mal kurz erzählen, wo du aufgewachsen bist?
Also ich bin in Ost-Berlin aufgewachsen, bei meinen Eltern, und ich habe noch eine Zwillingsschwester, also wir sind beide zusammen aufgewachsen, ganz normal eigentlich, mehr oder weniger. 1963 sind wir geboren. Und meine Eltern waren beide sehr überzeugt vom Sozialismus, von der DDR und von den Zielen. Und in diesem Sinne haben sie uns dann auch so erzogen.
1963, da stand ja die Mauer bereits. Was sind so deine ersten Erinnerungen irgendwie an, wie hast du wahrgenommen und erfahren, dass da eine Mauer steht, die Deutschland teilt?
Naja, gerade wenn man in Berlin gelebt hat, dann war die überall präsent. Also wenn wir irgendwo hingefahren sind und uns irgendwas angeguckt haben oder so, dann stand irgendwie plötzlich die Mauer am Ende der Friedrichstraße vom Alexanderplatz aus gesehen, dann war plötzlich eben Schluss, dann war ein Zaun, dann konnte man eben auch nicht mehr weitergehen und dann sah man hinter dem Brandenburger Tor eben auch diese Mauer, und auch sonst im Stadtbild war die überall zu sehen, und dann waren Schilder aufgehängt, Achtung, Grenzschutzanlage betreten verboten etc. Und für mich, der ich das sozusagen erlebt habe, war das ganz normal. Wir haben das weder bezweifelt noch irgendwie in Frage gestellt, weil wir sind damit halt so groß geworden. Die Mauer stand und wir haben auch nie eigentlich damit gerechnet, dass die irgendwie fällt oder so, sondern das war für uns immer klar, sie ist halt da und sie ist so, wie sie ist. Und wenn wir vielleicht mal 65 sind, das heißt, wenn wir in Rente gehen, dann haben wir eventuell die Chance, mal auf die andere Seite der Mauer zu fahren und auch mal zu gucken, wie es da aussieht. Aber bis dahin hat sich keiner Illusion gemacht, dass man darüber fahren kann.
Also sie war auf jeden Fall immer präsent für euch. Aber wie wurde sie zum Beispiel jetzt in deiner Familie von deinen Eltern thematisiert?
Naja, sie wurde schon also wahrgenommen auch als das, was sie dargestellt werden sollte innerhalb der DDR. Wir können ja mal kurz reinhören. Walter Ulbricht hat ja kurz nach dem Bau der Mauer 1961 in etwa das gesagt.
Hier am Brandenburger Tor hat die erste deutsche Arbeit- und Bauernmacht, haben die Arbeiterklasse der DDR und ihre Verbündeten die Weichen für den Frieden gestellt.
Also das war der offizielle Slan, das war der offizielle, so wurde die offizielle Verlautbarung, mit dieser Mauer wird der Frieden gesichert, und das wurde uns auch so im Prinzip beigebracht. Also wir haben auch nie daran irgendwie gezweifelt, dass die Mauer eigentlich dafür da ist, sozusagen die Westdeutschen und die Amerikaner, die dahinter sind, davon abzuhalten, zu uns zu kommen und uns möglicherweise mit Krieg zu überziehen. Das kam dann erst viel später, auch im Laufe, wo man ja dann auch ein bisschen mehr wahrnimmt und auch natürlich auch das westdeutsche Fernsehen geguckt hat und so weiter. Da habe ich dann auch natürlich auch schon gemerkt, dass die Mauer nicht nur unbedingt deswegen da ist, um jetzt die Feinde des Sozialismus in Anführungszeichen davon abzuhalten, hier rüberzukommen, sondern dass sie vor allen Dingen eben dafür da war, die DDR-Bürger davon abzuhalten, das Land zu verlassen. Und das zeigte sich mehr und mehr und wurde dann immer klarer zum Ende der Mauer, mehr oder weniger.
Aber zum Beispiel während deiner Schulzeit, da war man ja noch sehr weit entfernt von einem Fall der Mauer. Wie wurde man da zum Beispiel als Schüler der DDR unterrichtet? Wie dürfen wir uns das vorstellen?
Na genau so. Also es wurde ganz klar gesagt, es hieß auch nicht Mauer. Also das Wort Mauer, das durfte man auch nicht. Das war auch eine Sprachregelung. Das hieß dann offiziell der antifaschistische Schutzwall. Da war das alles schon drin. Also im Prinzip wurde damit klar gesagt, also das ist ein Schutzwall gegen den Kapitalismus und natürlich die Überreste des Faschismus, der in der Bundesrepublik noch sehr lebendig war und wurde immer wieder betont, dass der auch noch sehr, sehr lebendig ist, dass da Regierungsvertreter, frühere Nazis waren etc. Und genauso wurde das begründet, dass also diese bösen kapitalistischen Einflüsse nicht auf die DDR übergreifen und das wurde dann auch innerhalb von Teilen des Unterrichts so gelehrt.
Das heißt, dass der Mauerbegriff für euch überhaupt nicht präsent war?
Naja, er kam durch das Westfernsehen kam, also das westdeutsche Fernsehen hat ganz klar von Mauer geredet und von Unrechtsmauer und so weiter. Aber insofern war es schon im Hintergrund, aber man konnte schon auch unterscheiden. Also wenn wir natürlich vielleicht so ein bisschen unter uns auch geredet haben, dann haben wir natürlich nicht gesagt antifaschistischer Schutzwall, sondern haben wir natürlich auch Mauer gesagt. Aber wenn man offiziellen Sprachgebrauch, also zum Beispiel in der Schule, wenn man dazu einen Unterricht hatte oder sowas, oder in FDJ, das ist also die Jugendorganisation, wenn darüber diskutiert wurde, dann wurde es natürlich ganz klar auch antifaschistischer Schutzwall genannt. Das war die offizielle Sprachregelung und das war auch verpönt, da jetzt Mauer zum Beispiel zu sagen.
Im ersten Teil unserer Serie geht es heute um dein Leben in Ost-Berlin und wir wollen uns heute aber auch darüber unterhalten, wie es mit Fluchtgedanken und aber auch mit Fluchtversuchen in dieser Zeit ausgesehen hat. Ich möchte mal damit anfragen, gab es bei dir selber und in deinem nahen Umfeld, gab es da diesen Gedanken?
Also bei mir kann ich eigentlich nicht davon ausgehen. Natürlich hatte man mal so Gedankenspiele, was passiert, wenn man jetzt mal rüberkommen könnte oder mal rüberfahren könnte oder aber dass ich jetzt bewusst Pläne geschmiedet habe oder so, das war nicht. Dazu war ich einfach auch zu sehr im Sinne des Staates auch erzogen. Natürlich war die Neugier da, das ist ganz klar. Man auch als Jugendlicher war natürlich auch, was verboten war, natürlich auch interessant. Und insofern wollte man natürlich auch wissen, wir hatten durch das Westfernsehen so ein bisschen Einfluss oder Einblick auch in die DDR, in die BRD und konnten gucken, was da so ein bisschen passierte. In meinem Umfeld gab es da schon recht deutlichere Signale auch. Da wurde nicht richtig offiziell gesprochen darüber. Manchmal auch relativ unverhohlen, je weiter es dann auch an den Mauerfall rankam, desto unverhohlener haben die Leute auch darüber gesprochen, dass sie irgendwie abhauen wollen und die verschiedensten Methoden da auch diskutiert mit einem Surfbrett und einem Motor hinten dran über die Ostsee oder mit einem Taucheranzug. Und so eine Geschichten kursierten ja auch. Ich erinnere mich an einen Schulfreund, da war der Vater in den Westen abgehauen und der soll irgendwie mit einem Taucheranzug über die Ostsee gepaddelt sein und soll es auch geschafft haben. Und ich erinnere mich auch, der hat dann irgendwie, wollte dann auch Kontakt zu seinem Sohn aufnehmen und da war dann große Staatsaktion mit Stasi-Leuten im Busch, die dann das belauschen wollten oder den Mann festnehmen wollten und der dann aber irgendwie auch nicht gekommen ist. Also es gab schon immer wieder mal auch Kontakte und Begegnungen zu sowas. Natürlich gerade auch über das westdeutsche Fernsehen, da kamen dann so eine Berichte, wie wir sie jetzt gleich hören können.
Berlin in der Nähe des Reichstages. Die Grenze zwischen Ost und West, scharf bewacht. Doch hier das Zeugnis einer Flucht. Ein ausländischer Tourist filmte vor kurzem zufällig diese Szenen. Die vier DDR-Flüchtlinge, drei Männer und eine Frau, waren zunächst unbemerkt über Dächer und Zäune bis an den östlichen Uferrand gekommen.
André, ist es bei dir im Umfeld aber bei diesen Gedanken und Gesprächen über eine mögliche Flucht geblieben oder haben wirklich auch Leute das versucht, die du kennst?
Also ich, mit dem größten Teil der Mauer, also den ich erlebt habe sozusagen, ist es tatsächlich in meinem Umfeld nicht passiert. Da haben wir das tatsächlich so eben, wie es auch gehört haben, nur übers Westfernsehen mehr oder weniger wahrgenommen und auch wahrgenommen, dass das auch hin und wieder gelungen ist. Wir haben natürlich auch wahrgenommen, wenn darüber berichtet wurde, dass Leute, die flüchten wollten, niedergeschossen wurden und wenn das Westfernsehen darüber berichtet hat. In der DDR wurde überhaupt nicht darüber gesprochen, gar nicht, in gar keiner Weise. Und wenn, dann wurde nur von Provokateuren und von Angriffen auf die DDR-Staatsgrenze und so weiter erzählt und das alles verklausuliert. Also da konnte man sich dann nur zwischen den Zeilen die Sache zusammenreimen. Als es dann zum Ende der Mauer ging, also Ende der 80er Jahre, da war es dann tatsächlich so, und gerade im Jahr 89, als es dann sozusagen, also kurz vor dem Ende der DDR, da war es dann so, dass tatsächlich mehrere Leute auch aus meinem Umfeld, aus meinem Bekanntenkreis über Ungarn beispielsweise nach Westdeutschland geflohen sind. Und das war auch dann ein deutliches Zeichen dafür, dass jetzt da das Ende der DDR gekommen ist, weil es war tatsächlich dann eine Massenflucht. Und es waren interessanterweise auch Leute, wo man es eigentlich nicht hätte denken können. Also ich weiß von einem Schulfreund, der hat dann nach der Schule in Kiew, also in Russland, in der Sowjetunion hat er studiert, Flugwesen, das war ein langes Studium, 4-5 Jahre. Da wurden nur Leute tatsächlich ausgewählt, die wirklich hundertprozentig der DDR zugetan waren und auch die Bekenntnisse zur DDR abgegeben hatten. Und der verschwand dann. Der verschwand dann im Sommer 89 über Ungarn nach Westdeutschland. Und da war ich dann tatsächlich sehr überrascht, weil ich tatsächlich dachte, dass er doch eher so der DDR so zugeneigt ist, wenn er schon auch da ausgewählt wurde für dieses Studium, dass er dann nicht abhaut. Und er ist tatsächlich dann abgehauen und hat dann verschiedenste Sachen gemacht, hat ein Hotel gegründet, hat dann eine Softwarefirma gegründet und lebt jetzt irgendwie von dieser Softwarefirma. Mhm.
Aus dieser Zeit, also kurz vor dem Fall der Mauer 89, da haben wir auch noch einen kurzen Einspieler.
Guten Abend, meine Damen und Herren. 108 ausreisewillige DDR-Bürger, die sich seit Wochen in der bundesdeutschen Botschaft in Budapest aufgehalten haben, sind heute in Nürnberg eingetroffen. Mit Hilfe des Roten Kreuzes und mit Duldung der ungarischen Regierung konnten sie über Wien ausreisen.
Also das war dann tatsächlich der Höhepunkt der Fluchtwelle, wo man dann tatsächlich, wo man auch merkte, was für eine Dynamik in diese ganze Geschichte kam, wo dann alle Leute versuchten, irgendwie im Sommer nach Ungarn zu kommen. Das war auch nicht unbedingt so einfach. Man musste da auch eine Art Antrag stellen und eine Art Visum beantragen für Ungarn selbst, also für ein Land, wo man eigentlich hinreisen konnte, also im Rahmen der DDR-Möglichkeiten. Aber da musste man eine Art Visum beantragen und da war also eine tatsächliche richtige Welle, die dann da kam, und da hörte man dann auch, dass eben Leute, ich erinnere mich auch zu meiner ersten Dienste beim Radio, als ich dann morgens antrat oder eigentlich noch gar nicht irgendwie reden sollte, da musste ich dann aber, weil die Kollegin Susanne Daubner, die jetzt bei der Tagesschau ist, nicht vom Urlaub zurückgekommen ist, sondern sie ist eben auch über Ungarn nach Westdeutschland geflohen und eben nicht zum Dienst erschienen. Mhm. Und da hat man es dann auch erst gemerkt, dass die Leute mehr oder weniger erst dann nicht mehr zur Arbeit gekommen sind und die Wohnungen mehr oder weniger verwaist waren.
André, wir wollen natürlich uns während der nächsten Tage noch eingehend darüber mit dir unterhalten, wie du auch 89 erlebt hast und dann die Zeit der Wende. Aber es wird in den nächsten Tagen bei uns auch noch um davor gehen, also als die Mauer gestanden hat, wie das in deiner Familie thematisiert wurde und so weiter. Wir haben schon kurz gesagt, es wird 6 Teile geben. Morgen Abend geht's weiter. Da geht's, wie gesagt, in erster Linie mal um deine Familie und wie das thematisiert wurde.
Genau, also das sozusagen, wie ich aufgewachsen bin. Ich habe ja schon ein bisschen angedeutet, dass meine Eltern schon sehr dem Sozialismus zugetan waren. Mein Vater noch viel mehr als meine Mutter, die so ein bisschen auch manchmal gegen den Stachel gelöckt hat. Ja, aber mein Vater war überzeugter Anhänger der SED, auch Mitglied der Partei, und er hat uns natürlich auch in diesem Sinne so erzogen.
Sehr spannend auf jeden Fall. Wir freuen uns natürlich, dass du da Einblicke für uns gibst. Ich sage Ihnen noch kurz die Daten. Es geht morgen Abend weiter und dann am Mittwoch und dann noch einmal in der kommenden Woche, nämlich zwischen Montag und Mittwoch. Ich möchte mich schon mal bei dir bedanken.
Sehr gerne.
Lust auf mehr? Abonnieren Sie unsere Podcasts bei iTunes.